Sie hören Selbstbehauptung, warum Europa und der Westen sich begrenzen müssen. Ein Vortrag von Heinz Theisen. Gehalten am 27. April 2022 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie erstmals nach 2 Jahren wieder hier in den Räumen der Bibliothek des Konservatismus willkommen zu heißen. Wir haben gemeinsam eine lange Durststrecke hinter uns und hoffen natürlich miteinander sehr, dass uns das alles nicht wieder später im Jahr einholen möge. Also drücken Sie mit uns zusammen die Daumen, dass ab heute wir in regelmäßigen Abständen wieder hier Abendveranstaltungen zusammen durchführen können. Ich hoffe, Sie sind soweit alle gesund und munter durch diese Zeit gekommen. Bei uns hat sich derweil, wie Sie vielleicht gelesen haben, in unseren Publikationen auch einiges getan. Wir sind ja seit April letzten Jahres Ausleihbibliothek. Das heißt, wenn Sie jetzt zu uns kommen, müssen Sie nicht mehr 1000 Seitenbücher im Lesesaal durchlesen, sondern können, sofern Sie eine Nutzerkarte haben, die auch gerne mit nach Hause nehmen, die Bücher, und dort in Ruhe durcharbeiten. Das ist für uns ein Schritt, der wichtig ist. Und da haben wir eben die Zeit der letzten 2 Jahre genutzt, das in die Wege zu leiten. Es gibt auch eine personelle Neuerung. Wir haben einen neuen Mitarbeiter für den Bereich Veranstaltungen, soziale Medien, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist Tarno Gerke hier vorne in der ersten Reihe. Der wird uns nachher auch dann durch die Diskussion führen. Das zweite Thema neben Corona, Sie wissen es alle, ist in dieser Zeit der Krieg in der Ukraine. Und der führt uns ja direkt in das Thema des heutigen Abends. Unser heutiger Referent Heinz Theisen beobachtet in diesem Zusammenhang eine einsetzende Deglobalisierung. Heinz Theisen sagt, dass Europa und der Westen eine neue Strategie der Selbstbehauptung durch Selbstbegrenzung benötige. Zitat: Eine multipolare Weltordnung erfordert weniger Weltoffenheit und mehr Koexistenz von Kulturen und Mächten. Zitat Ende. Professor Heinz Theisen war bereits 2017 hier bei uns zu Gast mit einem Vortrag. Einige von Ihnen werden sich vielleicht erinnern. Er studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie sowie Staats- und Verfassungsrecht in Göttingen und Bonn und promovierte 1983 bei Karl Dietrich Bracher ebenfalls in Bonn. Seit 1997 ist er Professor für Politikwissenschaft an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen in Köln. Und von ihm liegen zahlreiche Artikel und Fachveröffentlichungen vor, unter anderem von 2017 der Band Der Westen und die neue Weltordnung. Lieber Professor Theisen, ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns sind, nach 5 Jahren. Heiße Sie herzlich willkommen und bitte Sie ums Wort.
Vielen Dank für die Einleitung und die freundliche Einladung. Meine Damen und Herren, ich schulde Ihnen zunächst natürlich eine kurze Begründung, warum ich mich mit dem Thema seit langer, langer Zeit beschäftige. Das hat durchaus einen biografischen Hintergrund. Ich hatte in den 90er Jahren das erkenntnistheoretische Vergnügen. Im Transformationsprogramm der Bundesregierung war ich zuständig für die Transformation russischer Staatsdiener zu guten Demokraten und Europäern. Das war keine sehr erfolgreiche Arbeit, wie wir jetzt alle wissen, aber wie ich auch damals schon merkte. Mir wurde damals klar, Europa braucht Grenzen und es muss wissen, wo seine Grenzen sind. Sonst geht das nicht gut, sonst überdehnt es sich. Das ist nicht nur im Falle Russlands so. Diese Erkenntnis setzte sich fort im Nahen Osten. Da habe ich seit 20 Jahren auch wiederum das erkenntnistheoretische Glück, an verschiedenen Hochschulen zu lehren. Und in dieser Zeit wurde mir dann klar, auch Interkulturalität, Global Governance, all diese schönen Worte, die Welteinheit, One World, das sind doch Träume und Illusionen, die in der Realität auf sehr harte Gegensätze stoßen, die umso größer werden, je mehr wir versuchen, sei es durch militärische Interventionen, aber auch durch Überzeugung, die anderen Kulturen zu verwestlichen. Ich habe also gemerkt, im Hörsaal wurden jedes Jahr die Studenten grüner im Nahen Osten, grüner also islamistischer, und bemerkte diese Versuche auch, den Nahen Osten in unserem Sinne zu transformieren, das wissen wir mittlerweile alle, ist gigantisch gescheitert. Ob nun Afghanistan, Irak, Libyen, zuletzt jetzt Mali. Überall, wo der Westen versucht, seine Strukturen zu implementieren, ist fast, kann man sogar sagen, das Gegenteil eingetreten. Es kam zu einer Fundamentalisierung. In China zunehmend zu einer Nationalisierung, in Russland auch. Also die ganzen Versuche, die westliche Universalität voranzutreiben, unsere Werte und Strukturen anderen Kulturen und Mächten nahezubringen, ich glaube, das darf man jetzt definitiv sagen, sind gescheitert. Wir brauchen daher nach der Universalisierung des Westens eine ganz neue Strategie. Zu meiner Überraschung jedes Jahr aufs Neue, wenn ich zurückkam an meine Hochschule, setzten sich diese skeptischen Erkenntnisse keineswegs fort, sondern doch traf ich auf Studierende, zunehmend auch auf Kollegen, Kolleginnen, die genau umgekehrt nicht die eigene Kultur hochhielten, sondern immer mehr in Frage stellten. Dekonstruktion nicht nur unserer Gesellschaft, das kannten wir schon aus dem vorherigen Jahrhundert, sondern auch Dekonstruktion unserer Kultur. Das war in den Geistes- und Sozialwissenschaften zunehmend das Motto. Und das hat ja in den letzten Jahren Formen angenommen, dass es ganze Studiengänge gibt, die nur noch sich der Dekonstruktion des Westens widmen, postkoloniale Studien. Überall werden Rassismus, Faschismus, Nationalismus entdeckt. Es kam zu einer luxurierenden Konzentration auf immer neue kleine Opfergruppen des Westens. Denn in dem gleichen Maße, wie wir glaubten, die Welt zu vereinheitlichen, zu globalisieren, war natürlich auffällig, in dem Maße, in dem das nicht gelang, musste ja ein Schuldiger her. Und der Schuldige waren wir, der Westen, in dieser Wahrnehmung. Und von daher war der Westen dann im Westen nicht mehr die Lösung der Weltprobleme, sondern der Hauptverursacher aller dieser Weltprobleme. Und dies artet ja in Kritiken aus, die mich natürlich besonders geärgert haben, gegen den toxischen alten weißen Mann, gegen alles, was eigentlich unsere Kultur, Familie hochgehalten hat. Das alles wurde innerhalb des Westens zunehmend verleugnet. Und zwar gerade in den Fächern, den Geistes- und Sozialwissenschaften, die ja eigentlich der Stärkung unserer Identität und unserer Strukturen dienen sollten. Bei dieser gegenläufigen Entwicklung, also eine immer stärkere Selbstbehauptung anderer Kulturen und Mächte und einer immer stärkeren Selbstverleugnung der eigenen Kultur, handelt es sich ja um eine eigentümlich gegenläufige Entwicklung. Und diese ist bedenklich. Die ist besonders gefährlich, weil auf diese Weise die Bewahrung unserer Kultur, unserer Gesellschaft ja gar nicht mehr das Thema ist. Bei all diesen Gruppen, Eliten, wenn man so will, denn vergessen wir nicht, all die Studenten der Geistes- und Sozialwissenschaften, wo gehen die hin? In die Medien. Ja, und 10 Jahre später waren die Medien dann in etwa so mit erfreulichen Ausnahmen, wie die Studienprogramme 10 Jahre vorher waren. Und noch 10 Jahre später galt das Gleiche auch für die Parteien und Parlamente und mittlerweile sogar für die Regierung. Also wir haben diese Dekonstruktion des eigenen, ist einmal voll durchgewandert durch die Institutionen und eigentlich an ihrem Ziel angekommen. Das ist in der Evolution ein ungewöhnlicher Vorgang, dass sich eine Kultur, eine Gesellschaft nicht glaubt, selbst behaupten zu müssen. Das kann sich der Einzelne, das kann sich eine Gruppe, eine Gesellschaft eigentlich nicht lange leisten. Die Frage ist, wie lange kann sie sich das leisten? Diese Frage dramatisiert sich ja dadurch, dass die anderen Kulturen diese Haltung des Westens, diese, nennen wir sie, Weltoffenheit, ausnutzte und im Darwinismus Chinas, im Nationalismus Russlands, im Islamismus gegen uns ausnutzt. Und insofern ist diese gegenläufige Entwicklung schon äußerst bedenklich und wirft eben die Frage auf, wollen wir uns überhaupt noch selbst behaupten und dann natürlich wie. Insbesondere die Überdehnungen in den Krisengürtel des Mittleren Ostens hat ja nicht nur die dortigen Regionen destabilisiert, Sie hat in den Folgen ja auch durch Flucht, Terror uns in Europa destabilisiert. Also hier haben unsere Anstrengungen ja geradezu gegenläufige Früchte gezeigt. Verwunderlich ist doch, dass dieser Kulturrelativismus des Westens verbunden wurde mit einem politischen Universalismus. Das wirkt ja zunächst paradox. Wenn man die eigene Kultur missachtet, wieso will man sie dann weltweit ausweiten? Aber eigentlich erklärt sich das doch ganz einfach. Wenn man die eigene Kultur nicht wertschätzt, Christentum, Renaissance, Reformation, Aufklärung als selbstverständlich ansieht, versteht man auch nicht, warum Afghanistan all unsere Strukturen nicht so einfach kopieren kann. Sie haben eben kein Christentum, keine Renaissance, keine Reformation und Aufklärung hinter sich. Und von daher muss die Übertragung unserer Strukturen ohne unsere Kultur zwangsläufig scheitern. Das hätte man eigentlich früher erahnen können. Diese Destabilisierung ist nun auch unser Problem, nicht besonders in Europa, aber auch in einem Westen, der ja zudem schrumpft. Wir dürfen ja, wenn wir den Westen, das ist natürlich kein geografischer Begriff, sondern ein politischer Begriff, auf Europa, Nordamerika, Ozeanien, Südkorea, Japan begrenzen, dann ist das etwas mehr als ein Zehntel der Weltbevölkerung, abnehmend demografisch. Und dass ein Zehntel der Weltbevölkerung dem Rest der Welt gewissermaßen die universellen Werte des Westens nahebringen kann, das ist schon rein demografisch völlig unwahrscheinlich. Und die Schwächung des Westens zeigt sich auch rein statistisch. Freedom House misst ja immer die Lage der Demokratie in der Welt und die Daten sind eindeutig und erschreckend. Die Zahl der Demokratien nimmt ab. Die der autoritären, ja wenn nicht totalitären Regime nimmt zu. Selbst ökonomisch haben die Entgrenzungen des Westens, sie haben uns enorme Vorteile gebracht, insbesondere der Exportindustrie, aber insgesamt haben sie die Welt politisch nicht freier und nicht gleicher gemacht. Die Globalisierung wurde von autoritären Regimen dazu ausgenutzt, ihre Macht sowohl gegenüber dem eigenen Bürger, China nun ganz deutlich, als auch gegenüber dem Westen auszudehnen. Also eine ziemlich negative Bilanz, die wir nach 30 Jahren Globalisierung, Universalisierung ziehen müssen. Und es stellt sich doch die Frage, worin liegt denn die gemeinsame Ursache dieses evolutionär ja sehr unwahrscheinlichen Verhaltens, das wir hier an den Tag legen? Zunächst mal ist doch offenkundig, dass im westlichen Denken die wichtigsten Grenzen überhaupt in Vergessen geraten sind, nämlich die Grenzen des Möglichen und damit die Grenzen der Sinn für das Notwendige. Wenn man nicht die Grenzen des Möglichen kennt, dann erkennt man auch nicht das Notwendige. Und insofern hängen diese unterschiedlichen Formen der Entgrenzungen doch eng miteinander zusammen. Wir haben, wenn man so will, einen surrealen Taumel sowohl einer völlig überdehnten amerikanischen Weltmachtpolitik, einer völlig überdehnten Geldschöpfungspolitik, auch der Europäischen Zentralbank. Wir haben die geistigen Überdehnungen im Globalismus, aber auch im individuellen Verhalten, eine Überdehnung des Individualismus, alle zusammen ignorieren Grenzen und überdehnen uns und gefährden uns. Wir haben die Realität flächendeckend und über die Funktionssysteme hinweg verleugnet. Und dies nicht, wenn ich sage wir, dann gilt das natürlich nie für alle. Das gilt nicht für den Straßenarbeiter und nicht für die Krankenschwester. Diese Leute müssen hart im Rahmen des Notwendigen und der Möglichkeiten aller arbeiten. Aber die Menschen, die mit Begriffen arbeiten, an Hochschulen, in Medien, in der Politik, die neigen zu einem schwärmerischen Überschuss, den die anderen bezahlen müssen. Nun, wir leben in interessanten Zeiten jetzt, drehen sich die Dinge. Die kennen ja den chinesischen Fluch, mögest du in interessanten Zeiten leben, das tun wir jetzt. Das begann ja schon mit der Corona-Pandemie, die ja auch mit der Globalisierung zusammenhängt, dass eine Epidemie, die es immer gab, in Afrika, auch in Asien vielfach, zu einer Pandemie wurde, hat natürlich auch etwas mit Entgrenzung zu tun. Es konnten die Grenzen nach außen nicht rechtzeitig geschlossen werden und sich dadurch der Virus ziemlich ungehindert weltweit verbreiten. Umso enger mussten dann die Grenzen des Bürgers gezogen werden im Lockdown. Das alle haben wir ja hinter uns. Also irgendwo in der Stunde der Not müssen Grenzen gezogen werden. Und der Streit kann eigentlich nur darum gehen, wo sie gezogen werden müssen. Wir erinnern uns auch noch dran, dass es keine Masken gab am Anfang und dass man die Lieferketten auf diese Weise zu problematisieren begann. Das könnte sich fortsetzen, auch sich bei Nahrung und Energie auf Lieferketten zu verlassen, ist nicht mehr unproblematisch. Insofern ist die Globalisierung heute doch von ihrer naiven Phase, ich hoffe, wird sie in eine reifere Phase übertreten, wo man sich genau überlegt, was kann ich auslagern und was darf ich eben im Sinne der eigenen Selbstbehauptung nicht auslagern. Bei der Auslagerung der Energieversorgung, wir haben ja Kernenergie abgeschafft nahezu und Kohle wollen wir auch noch abschaffen, haben wir uns dann umso mehr auf die russische Energiezufuhr verlassen. Und das fällt uns natürlich heute auch böse auf die Füße. Damit bin ich natürlich bei der Frage der, nicht der Frage der, des Krieges in der Ukraine angelangt. Das hat die Fragestellung noch einmal dramatisiert, das ist keine Frage, denn hier ringt natürlich Russland und der Westen um Selbstbehauptung. Hier kommt es gewissermaßen zum Clash der Selbstbehauptungsansprüche und hier sind wir völlig unsicher in unserem Urteil bis in unsere Tage hinein. Die moralische Bewertung der Sache ist meines Erachtens völlig eindeutig, völkerrechtlich ganz klar Täter, Opfer geschieden, gut, böse geschieden, wie es selten ansonsten der Fall ist. Aber geopolitisch ist die Lage nicht so eindeutig. Denn in der internationalen Politik geht es natürlich immer auch im Rahmen der Selbstbehauptung um die Frage, wie weit kann ich mich sinnvoll ausdehnen und ab wann gefährde ich, wir haben das schon im Nahen Osten gesehen, meine eigene Selbstbehauptung. Hier gibt es nun gegenüber der moralischen Sicht der Dinge eine neorealistische Sicht, an der auch viele amerikanische Politikwissenschaftler mitdenken. Die bekanntesten Namen, Huntington, Mersheimer, aber auch Henry Kissinger, warnten ausdrücklich davor, die Neutralität der Ukraine in Frage zu stellen, warnten vor einer Erweiterung der NATO in diesen Raum hinein. 2008, nachdem die Ukraine bis dahin zwischen West und Ost neutral geblieben war, kam dann der Satz in das NATO-Kommuniqué von in Bukarest, die Ukraine wird Mitglied der NATO werden. Dieser eine Satz hat alles verändert. Sie entneutralisierte die Ukraine, denn dann begannen auch die Vorbereitungsprogramme, einschließlich Waffenlieferungen im Hinblick auf den zukünftigen Beitritt. Aber gleichzeitig, weil das ja nur in der Zukunft war, wurde der Ukraine keine Solidarität gewährt. Wenn man so will, hat man sie hier in die Falle geführt. Man hat sie entneutralisiert, aber nicht solidarisiert. Ein, wie ich finde, ganz schwerer geopolitischer Fehler, der auch mit den gegensätzlichen Programmen der USA und Europas zusammenhängt. Sie wissen ja, die deutsche Regierung war gegen die NATO-Aufnahme der Ukraine. Und auf diese Weise hat man dann einen Mittelweg gefunden in diesem Satz, der aber genau der falscheste Satz war, den man sich hätte hier ausdenken können. Ich möchte jetzt, obwohl es nahe liegt, nicht nur auf die Ukraine eingehen, denn wir haben, wie ich auch eben schon andeutete, auch noch sehr viele andere Selbstbehauptungsprobleme. Aber eines muss klar sein, wir müssen über die Kategorie, nach der wir urteilen, nach der wir die NATO ausdehnen, die Europäische Union ausdehnen, uns mehr Gedanken machen. Wir müssen, bevor wir Antworten geben, erst einmal die Frage stellen. Geht es um Universalität unserer Werte oder geht es um geopolitische Vorsicht? Moritz Rudolf hat übrigens gerade im gerade erschienenen Philosophie-Magazin einen wesentlichen Unterschied der Kulturen, wie ich meine, auf einen sehr guten Begriff gebracht. Er hat die Europäer als die Jünger von John Locke bezeichnet. Also John Locke, der Philosoph, der den Staat ja gewaltenteilig dachte, zurücknehmend, liberal, der vor allem seinen Bürgern ein friedliches Handeln und Handel erlauben soll. Das ist unser Philosoph, wenn man so will, der Europäer. In anderen Weltteilen allerdings ist ein anderer Philosoph viel aktueller, nämlich Hobbes, Thomas Hobbes, der ja der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, die Welt viel, viel pessimistischer sah. Und in diesem Sinne sind diejenigen, die an Hobbes glauben, für einen starken Staat, für einen autoritären Staat. Der Staat soll die Menschen voreinander schützen, er soll sie noch mehr gemeinsam vor anderen Mächten schützen. Und in diesem Sinne ist der Leviathan, der Staat, in erster Linie für den Schutz da und für die eigenen Interessen. Also fast gegenläufig zu dem Weltbild von John Locke. Und keine Frage, wenn wir jetzt fragen, welchem Philosophen neigt Putin zu, dann ist das eher Thomas Hobbes. Das ginge ja noch, wenn es sich im eigenen Rahmen hielte, ist auch für uns oft schlimm genug, die Unterdrückung der eigenen Menschen. Aber vollends schlimm wird es, wenn die zweite Vision von Thomas Hobbes wahr werden sollte. Er sprach ja auch vom Behemoth, dem Ungeheuer, in dem sich der Leviathan verwandeln kann, wenn es ihm nicht mehr gelingt, die Stabilität nach innen zu richten, dann wird er zum Zerstörer. Dann reißt er lieber ein, als dass er die eigene Macht und die eigene Autorität aufgibt. Und in dieser Situation, in der wir sind, denke ich, wird es sehr viel Staatskunst brauchen, damit aus dem Leviathan nicht ein Behemoth wird, ein Ungeheuer, welches andere in die Zerstörung reißt, weil er den Auftrag des Leviathans, nur Schutz und Ordnung herzustellen, glaubt nicht mehr gewährleisten zu können. Ich denke, das ist die kritische Situation, in der wir hier stehen. Die USA sind übrigens nicht nur auf John Locke aufgebaut, sondern auf Locke und als Weltmacht auch auf Hobbes. Sie wissen sowohl mit Zuckerbrot als auch mit Peitsche, ihre Interessen in der Welt durchzusetzen. Die Europäer konnten sich ihre Träumereien vielleicht nur deshalb leisten, weil sie unter dem Schutz einer hobbesianischen amerikanischen Macht stand. Allerdings ein Schutz, der, wie wir sagen wir nur Afghanistan, zunehmend in eine Gefährdung umgeschlagen ist, weil sie überdehnt worden ist. Also ich will hier gar nicht jetzt sagen, welcher Theorie, ob mehr der universellen oder der geopolitischen, ich zuneige. Beides hat seine Berechtigung und sollte auch im Diskurs als gleichberechtigt anerkannt werden. Aber was geschieht? Wie immer in Deutschland sofort polarisiert sich die politische Debatte nach Gut und Böse. Man hört einander nicht zu, man bekämpft sich gegenseitig, statt sich differenziert dem Problem zuzuwenden. Das haben wir auch in anderen Bereichen. Ich plädiere also zunächst einmal für sehr viel mehr Nachdenklichkeit in dieser Hinsicht und sehr viel mehr Sinn für die Fragestellung, um die es hier überhaupt geht, bevor wir dann zu Antworten kommen. Jetzt speziell zu Deutschland. Ich habe bisher über den Westen, über Europa geredet. Kommen wir zu den Deutschen. Die übertreiben natürlich wieder alles. Das hat sicher tiefe Wurzeln, vielleicht sogar in der deutschen Romantik, die ja Überhöhung der Wirklichkeit, der Realität in sich trägt, das ja auch will, was in Literatur und Musik großartige Ergebnisse zeitigt, aber in der Politik eine äußerst problematische Haltung ist. Unsere Eliten in Deutschland, das gilt zumindest bis vor wenigen Wochen, haben ja sowohl die eigenen Interessen unseres Nationalstaates, aber auch die eigenen Interessen unserer Bündnisse, der NATO zum Beispiel, völlig missachtet. Sie sehen ihre Identität ja in der Globalität. Die Klimaneutralität in 40 Jahren, das ist natürlich ein globales Anliegen, war wichtiger als etwa der Hochwasserschutz im Ahrtal. Die Vorsorge der Gegenwart und die Sorge für das eigene Land standen globalen Erwägungen nach. Und auf diese Weise waren wir auch keine verlässlichen Verbündeten in der NATO. Wir haben ja uns geweigert, gewissermaßen die Rechnungen zu begleichen und darüber auch jeden Einfluss auf die NATO verloren. Das ist im Falle der NATO auch insofern tragisch, weil die NATO sich ja von einem reinen Defensivbündnis, was es im Kalten Krieg war, sehr erfolgreich war, nach dem Kalten Krieg zu einem Offensivbündnis weiterentwickelt hat. Das zeigt sich nicht nur in der Zahl der Mitglieder, wofür wir ja noch jetzt großes Verständnis haben, dass die osteuropäischen Länder aufgenommen wurden, außer Ukraine und südosteuropäischen Staaten. Nein, die NATO hat sich über die 30 Mitglieder, die sie nun hat, auch noch 21 Partnerländer in aller Welt hinzugenommen. Da sind so illustre Staaten wie Kasachstan und Pakistan und Aserbaidschan und bei. Da fragt man sich, warum sind das unsere Partner jetzt? Also die NATO hat durchaus sich globalisiert. Eine, ich meine, sehr negative Entwicklung, die natürlich bei Russland neben der Osterweiterung, die ich allerdings für richtig hielt, durch die Übernahme zentralasiatischer Staaten durchaus das Gefühl einer gewissen Umzingelung entstehen lassen konnte. Nach unserem Empfinden ist das unberechtigt, weil wir ja die NATO defensiv sehen, aber andere Völker mögen das nicht immer so sehen. Diese global denkenden Eliten konnten das nicht verhindern. Sie hatten auch nicht gar nicht den Willen dazu, aber auch nicht die Autorität innerhalb des NATO-Bündnisses, hier Grenzen zu setzen. Und die Europäer insgesamt konnten den Amerikanern hier, glaube ich, wenig entgegensetzen, weil sie sich selbst nicht behaupten können. Sie brauchten die Amerikaner und mussten diese offensive NATO-Politik insofern bis in die Weiten Asiens hinein vollziehen. Die globalen Eliten Deutschlands, global gesinnten Eliten, haben sogar die Interessen der Wirtschaft massiv in Frage gestellt oder dem nichts entgegengehalten. Nehmen Sie an, in der Autoindustrie. Nicht? Nehmen Sie an, was Energieverbrauch angeht. Wir haben die höchsten Energiepreise der Welt. Dafür machen wir bei der Klimaneutralität vielleicht Fortschritte, aber was nützt das denn? Wenn mehr als ein Drittel des CO2-Ausstoßes allein auf das Konto Chinas geht, was nützt es dann, wenn 0,8% der Menschheit, das sind die Deutschen, klimaneutraler werden? Sie tragen praktisch nichts dazu bei, dass sich das Weltklima bessert. Sie verschlechtern wohl die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie. Schaden also mit dieser gut gemeinten Politik dem eigenen. Und sie schaden dem deutschen Bürger, der eben diese hohen Energiepreise zahlen muss. Sie vernachlässigen ihre eigene Infrastruktur. Der Niedergang der Infrastruktur in Deutschland, reisen Sie in andere europäische Länder, dann ist man verwundert, warum gerade in Deutschland es die schlechtesten Straßen und ich behaupte auch mal, mit die schlechteste Bundesbahn gibt und so weiter. Das brauche ich Ihnen ja nicht alles aufzuzählen. Das ist ja alles kein Zufall, sondern die Vernachlässigung des eigenen ist die Konsequenz dessen, dass man allzu weit ins Globale und in die Zukunft hineindenkt. Natürlich brauchen wir auch Zukunftsfähigkeit, aber bitte doch nicht auf Kosten der Gegenwartsfähigkeit. Und das allerdings ist hier geschehen. Auf diese Weise ist es nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt zu einem völlig neuen Konflikt gekommen, der mit links und rechts eigentlich gar nichts zu tun hat. Es sind nur die alten Ideologen, die das auf diese Begriffe reduzieren wollen. Nein, der neue Konflikt, auch in Frankreich, in England, in den USA, verläuft nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen den Globalisten und denen, die ich Protektionisten nenne, die den Bürger und das eigene schützen wollen. Dazu gehören Phänomene des Wutbürgertums, ob das nun Gelbwesten oder Donald Trump sind. Dazu gehört der Brexit, dazu gehört natürlich auch alles das, was man Populismus nennt, ein sehr schlechter Begriff. Populus, das Volk als Negativbegriff, ist nicht gut geeignet. Reden wir lieber von Protektionismus, das ist die Gegenreaktion, die es in fast allen westlichen Gesellschaften gibt, gegen diejenigen, die die westliche Welt erweitern und ausdehnen wollen und das eigene vernachlässigen. Die Gefahr nur dabei ist, dass man wieder in ein Extrem fällt und jetzt von der Utopie des Globalismus in die Regression des Schutzes nur des eigenen, America First, ja, oder nur Großbritannien, verfällt und damit der gemeinsame Schutz Europas oder des Westens aufgegeben wird. Donald Trump neigte ja vor lauter America First sehr dazu, den Westen als Kategorie überhaupt nicht mehr wahrzunehmen und insofern die Selbstbehauptung des Westens zu schwächen. Also man ist in eine Antithese verfallen. Was wir brauchen, ist natürlich eine Synthese, ein Ausgleich zwischen Eigeninteressen und Weltinteressen, zwischen nationalen und Bündnisinteressen. Das sind differenzierte Wege und für deren Suche bräuchte man differenzierte Diskurse zwischen global und national denkenden Menschen, zwischen europäisch und national und global denkenden Menschen. Darüber müsste eigentlich der Streit geführt werden. Aber stattdessen hat man diese Antithese in einer Weise diffamiert und diskreditiert, dass eine offene Diskussion, eine differenzierte Diskussion über die neuen lokalen Wege, lokal als Mittelweg zwischen global und lokal, gar nicht aufkam. Stattdessen Kampf gegen rechts. Ja, man suchte nicht nach einem neuen dritten Weg, sondern bekämpfte die Antithese. Ich meine, hier liegt ein eklatantes Diskursversagen vor, wiederum in den Hochschulen, in den Medien, in der Politik, also in der Priesterherrschaft der Wortemacher. Wenn Sie mit, ich sage jetzt mal so normalen Leuten sprachen, vom Taxifahrer bis zur Krankenschwester, dann stellten sich fest, dass das eigentlich eine ganz andere Welt ist, in der man sehr wohl über diese Dinge reden konnte, aber nicht dort, wo nun mal die Worte und die Politik gemacht wird. Wir haben also hier wirklich ein Diskursproblem unserer Gesellschaft, welches uns auch an der Lösung hindert. Der deutsche Apokalyptiker geht voran, aber es folgt ihm niemand. Also insofern spielt auch Deutschland in dieser Hinsicht eine besonders schädliche Rolle. Die Diskursunkultur ist in Deutschland, denke ich, besonders fortgeschritten. Ich habe das dann mal so etwas spitz auf die Formel gebracht in einem Artikel, dass der deutsche Sonderweg uns sowohl in der Grenzpolitik, in der Energiepolitik und der Außenpolitik zum Geisterfahrer des Westens gemacht hat. Der deutsche Globalismus hat uns auf einen Sonderweg geführt. Wir sind radikaler darin noch als andere, sodass wir nur eigentlich noch auf die Hoffnung auf unsere Nachbarn, die doch etwas realistischer sind, setzen können. Die Polen wussten sehr wohl, ihre Grenze zu verteidigen gegenüber der Infiltration aus Weißrussland. Die Dänen haben ein Asylgesetz, was sehr wohl realistisch ist und mit dem man Einwanderung steuern und kontrollieren kann. In Frankreich haben wir, ich will die deutschfeindlichen Töne von Frau Le Pen jetzt in keiner Weise beschönigen, das ist natürlich auch wieder Regression nur aufs eigene und nicht Selbstbehauptung Europas und Selbstbehauptung des Westens. Aber wir haben doch immerhin 42% in Frankreich, die über Selbstbehauptung und Selbstbegrenzung nachdenken und entsprechend wählen. Und in Amerika haben wir ja fast die Hälfte der Bevölkerung, die darüber nachdenkt. Nur in Deutschland ist es nahezu verboten, darüber nachzudenken. Also insofern können wir eigentlich hier darauf hoffen, dass unsere Nachbarn uns ein wenig mehr Realismus beibringen, auch gerade in der Grenzfrage. Wenn die Deutschen ihre Grenzen nicht sichern können, dann aber doch hoffentlich die Europäische Union irgendwann einmal. Wenn die Deutschen nicht bereit sind, sich eine Armee aufzubauen, die sich verteidigen kann, dann doch hoffentlich die NATO. Aber wie gesagt, der deutsche Beitrag, wenn schon nicht finanziell, müsste strategisch zumindest darin bestehen, eine defensive NATO aufzubauen und eine europäische Verteidigungsgemeinschaft, auch das wird ja jetzt zu Recht immer mehr diskutiert, die in eine neue Strategie der Selbstbehauptung und Selbstbegrenzung folgt und die ein Europa, das schützt, hervorbringt. Wir brauchen nicht ein nach allen Seiten wirtschaftlich, aber auch grenzmäßig offenes Europa, sondern ein Europa, das schützt. Ich denke, eine sehr glückliche Formel von Macron, auf die er, auf diese Konzeption ja nie eine Antwort erhalten hat von der Merkel-Regierung. Die neue Form der Selbstbehauptung Europas wird defensiv sein müssen. Man kann streiten, wo die Grenze genau sein muss. Aber dass es eine Grenze geben muss, das sollte mittlerweile denn unstrittig sein oder werden. Und damit geht das Zeitalter der Universalität zu Ende. Wir hatten diese Universalisierungsansprüche ja schon im Kommunismus. Wir haben sie dann, wenn man so will, im liberalen Imperialismus gehabt. Wir haben sie immer noch im revolutionären Islamismus. Alle wollen ja universal gültig sein. Dieses Zeitalter muss zu Ende gehen. Wir brauchen eine, Sie haben das Zitat vorgelesen, eine multipolare Weltordnung, in der Koexistenz des Verschiedenen, des Unterschiedlichen, der Kulturen und Mächte im Vordergrund der Strategie steht. Wenn das gelingt, in Kultur und Politik in Koexistenz, und das heißt aber auch in Abgrenzung zu leben, dann schließt das überhaupt nicht aus, dass man in Wissenschaft, Technik, Ökonomie kooperiert. Vielleicht kann man sogar dabei besser kooperieren, wenn man sich politisch und kulturell in Ruhe lässt. Und ich denke, wenn wir eine Weltordnung wieder bekommen wollen, dann werden wir dieser Koexistenz der Kulturen folgen müssen, um den Kampf der Kulturen und den Kampf der Mächte zu verhindern. Dann brauchen wir eine Europäische Union, die uns schützt, die ihre Grenzen schützt, die aber auch ihren Binnenmarkt als Schutzraum sieht, nicht um Konkurrenz auf Dauer außer Kraft zu setzen, aber um faire Gegenseitigkeiten, etwa gegenüber Dumpingkonkurrenz aus China, zu erzwingen. Vielleicht hätte man auf diese Weise auch die Solarenergie, die europäische Solarenergie retten können. Sie wurde stattdessen dem Wettbewerb völlig übergangslos preisgegeben und ist darüber ja zugrunde gegangen. Eine Zukunftstechnologie, die nun wirklich auf übrigens speziell deutscher Forschungsarbeit beruhte. Und diese Forschungsergebnisse wurden in China dann halt kopiert und nur verbilligt umgesetzt und damit der deutsche Markt überschwemmt. Also das mal als ein Beispiel dafür, für rückhaltlose Weltoffenheit, die eigentlich Naivität ist. Wir brauchen also einen europäischen Binnenmarkt. Wir brauchen keinen nationalen Markt. Diese Renationalisierung wäre sowohl sicherheitspolitisch, aber auch wirtschaftspolitisch natürlich Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Deutschland allein könnte sich auch, selbst wenn es eine funktionsfähige Armee hätte, überhaupt nicht schützen, ganz einfach, weil wir keine Atomwaffen hätten. Wir wären jeder Atommacht gegenüber jedem Erpressungsversuch völlig ausgeliefert. Eine Renationalisierung oder auch ein Dexit, wie es die AfD vorgeschlagen hat, halte ich für einen Irrweg. Wir können auch unsere Wirtschaft nicht schützen, wenn wir nicht den gesamten europäischen Binnenmarkt hinter uns haben. Der kann sich schützen. Auf den wollen alle Platz haben. Der kann Vorgaben machen, er kann Zölle erheben, die andere noch größere Mächte beachten müssen. Deutschland alleine kann das nicht. Wir brauchen also eine Wiederherstellung der Grenzen. Der Streit kann nur darüber gehen, wo die sind. Ich meine im europäischen Rahmen zum Teil, militärisch im atlantischen Rahmen. Wir brauchen ein neues Verständnis von Bürgerlichkeit. Bürger kommt von Burg. Ja, also das ist der Schutzraum des Bürgers. Wir brauchen ja nicht die Welt neu zu erfinden. Denn eigentlich war es beispielsweise im klassischen Liberalismus ganz selbstverständlich, dass Freiheit immer innerhalb von physischen und moralischen Grenzen gedacht war. Im Naturrechtsdenken war das natürlich auch selbstverständlich. Und der Ordoliberalismus noch des 20. Jahrhunderts bettete die Wirtschaft doch ganz selbstverständlich immer in einen Rahmen staatlicher und auch sittlicher Grenzen ein. Das alles ist vergessen worden, aber wir müssen uns daran zurückerinnern. Wir brauchen also die Welt nicht neu zu erfinden, sondern wir müssen zurückkehren zu den Schätzen unserer Kultur, zu den besseren Gedanken unserer Kultur Und wenn das gelingt, das wäre ja eigentlich die Aufgabe der Geisteswissenschaften, dazu beizutragen, statt zu dekonstruieren unsere Kultur, die besseren Elemente unserer Kultur im Bewusstsein zu halten, dann könnte die Selbstbehauptung noch gelingen. Aber da sind wir vielleicht nur gerade bei den ersten Schritten. Sie kennen das Wort von Hölderlin, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Dafür muss aber erstmal die Gefahr erkannt werden. Und da hat sich jetzt nun gerade in den letzten Wochen oder in den letzten Jahren, Corona, Ukraine, vielleicht doch etwas bewegt. Die globalen Gefahren werden stärker wahrgenommen. Plötzlich ist auch Pazifismus und feministische Außenpolitik nicht mehr das Thema. Das war es ja bis in den Wahlkampf noch hinein. Also wir nehmen doch, das sind doch, verzeihen Sie, Narrateien, die nur in einem Zustand äußerster Sekurität gedeihen können. Und diese äußerste Sekurität ist dahin. Wir erleben einen neuen Realismus, wobei wir aufpassen müssen, dass das jetzt nicht wieder in ein Gegenteil umkippt, in einen Bellizismus geradezu. Also ich finde es schon seltsam, dass Herr Stein hat das ja auch geschrieben, gerade die Wehrdienstverweigerer von einst, die Deutschland keine Waffen zugestehen wollten, nun anderen Ländern umso mehr Waffen zugestehen wollen. Ich sage nicht per se, dass das falsch ist, aber es ist verwunderlich, dieser ganz plötzliche Umschwung. Und auch das kann man übertreiben, nämlich dann, wenn man zur Kriegspartei werden sollte und damit natürlich die Bedrohung auch auf sich selbst lenkt. Das wäre dann eine neuerlich misslungene Selbstbehauptung. Aber da schwimmen wir alle im offenen Meer und wissen nicht, wie das Ganze ausgeht. Aber um eins darf man doch bitten, um etwas Nachdenklichkeit. Es geht jetzt auch nicht nur um die Interessen der Ukraine, es geht auch um die Interessen Deutschlands. Denn ein Stellvertreterkrieg, die Ukraine ist längst zu einem Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen geworden. Wir müssen also sehr genau überlegen, wie weit wir uns in diesen Krieg hineinbegeben, zwischen moralischen und geopolitischen und eigenen sicherheitspolitischen Erwägungen ist das eine Gratwanderung, die sehr, sehr viel Nachdenklichkeit erfordert. Und ein bloßes Umschwenken von Pazifismus in Bellizismus, den wir ja gerade bei den Grünen erleben, scheint mir da wiederum nicht die richtige Antwort zu sein. Dass das gerade bei den Grünen ist, dafür gibt es vielleicht eine Erklärung. Sie sind natürlich in ihren Träumereien von der globalen Weltordnung durch Putin in einer brutalen Weise aufgeweckt worden und sind darüber besonders bestürzt und erzürnt, weil sie vorher besonders naiv waren. Also vielleicht sollte man doch bei Zeiten sich um mehr Realitätssinn bemühen, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so weit gekommen und man hätte diese verhängnisvollen Fehler nicht gemacht. Auch die von unseren globalen Eliten ja fast jahrzehntelang betriebene Abkehr vom Nationalstaat, er muss an sein Ende kommen. Wer auch sich nur auf den Nationalstaat berief, war ja gleich ein Nationalist. Dabei war die Berufung ja in der Regel defensiv gemeint. Man wollte ja den eigenen Nationalstaat schützen und nicht wie ein Nazi in andere Länder einmarschieren. Davon war doch nirgends die Rede. Also eine böswillige Verdrehung berechtigter Ängste um die Bestandsfähigkeit des eigenen Nationalstaates wurde in einer Weise diffamiert, dass nationale Interessen kein Thema waren. Auch hier gibt es interessante Veränderungen. Ich verweise nur als ein Beispiel auf das Buch des Sozialdemokraten Klaus von Donani, was heißt Nationale Interessen. Ein gutes Buch übrigens, was ich nur empfehlen kann. Klaus von Donani sieht den Nationalstaat als legitim an, was ja eigentlich selbstverständlich sein sollte, ist aber nicht wahr. Er setzt ihn auch nicht in einen Gegensatz zur Europäischen Union oder zur NATO, sondern sieht ihn als Ergänzung oder als Voraussetzung für weitere internationale Bündnisse. Denn die können natürlich nicht funktionieren, wenn schon der Nationalstaat nicht funktioniert. Also auch von dieser Seite sehr viel mehr neuer Realismus. Und was zu ersten kleinen Hoffnungen berechtigt. Auch um den Begriff Populismus ist es deutlich ruhiger geworden. Man kann auf Dauer nicht 40% wie in Frankreich oder fast 50% wie in den USA der Bürger beschimpfen, ausgrenzen aus der Diskussion. Nein, man muss sie eingrenzen. Man muss mit ihnen diskutieren und mit ihnen zwischen dem berechtigten Wunsch nach Offenheit und dem berechtigten Wunsch nach Schutz, nach mittleren Wegen suchen. Und diese Worteliten, möchte ich sie mal nennen, sollten auch weitaus mehr auf Menschen hören, die sich sehr wohl selbst behaupten müssen, nämlich in ihrem Alltag. Der kleine Mann, wie man so sagt, die kleinen Leute müssen sich nämlich sehr wohl im Alltag täglich behaupten. Und gerade diejenigen, die das nicht müssen, neigen dann umso mehr zu den Fantastereien, die die kleinen Leute wiederum bezahlen müssen. Also man wird sehr viel mehr auf die Straßenschleue, auf die Alltagsschleue des Menschen achten müssen, als dass diese abgehobenen Eliten bisher glaubten, tun zu können. Nun, umgekehrt will ich aber auch den kleinen Mann jetzt nicht idealisieren. Er neigt dazu, nur seine Interessen zu sehen und nicht zu abstrahieren zu allgemeinen Interessen und Überlegungen. Zwischen diesen globalen und den sehr engen Gedanken muss es auch einen mittleren Weg geben. Und das ist der Bürger. Der Bürger ist ja nun der mittlere Weg schlechthin. Er ist ja derjenige, der immer in seinem Leben zwischen Eigeninteressen und Gemeininteressen, zwischen Rechten und Pflichten, ganz privat, zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Gegenwart und Zukunft, immer den Ausgleich suchen muss. Allein um im Leben zurechtzukommen, um aber auch Verantwortung wahrzunehmen. Dieser verantwortungsbewusste, beruflich bewährte, qualifizierte Bürger wäre in der Lage und würde gebraucht, um unsere Weltoffenheit in eine Realitätsoffenheit zu verwandeln. Und dieser Bürger, den hatten wir mal. Das war mal eigentlich die Leitfigur unserer Gesellschaft. Er ist aber sehr in die Defensive geraten. Zeitweise war es ja fast ein Schimpfwort, bürgerlich zu sein, bourgeois, spießbürgerlich. Das alles kennt man ja. Bürgerlichkeit war auch geradezu diffamiert. Man durfte nur noch Weltbürger sein. Aber Weltbürger ist ein Widerspruch in sich. Man kann nur Bürger eines Gemeinwesens sein und nicht der ganzen Welt. Das, was wir brauchen, ist heute ein glokaler Bürger, einer, der im nationalen Rahmen Patriot ist, der im kulturellen Rahmen Europäer ist und der geopolitisch auch atlantisch denkt. Der Bürger wird sich nicht nur dem Weiten, sondern auch dem Nahen widmen. Er wird Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch denken, sondern er wird auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gleichzeitig anstreben. Diese bürgerliche Haltung, das müssen wir uns doch mal vergegenwärtigen, hat die Industriegesellschaft aufgebaut. Das war ja nicht der Adel, das war das Bürgertum. Das Bürgertum hat die soziale Marktwirtschaft, den Ausgleich zwischen Kapital und Arbeit aufgebaut. Das Bürgertum ist als Mittelstand die Stütze der Gesellschaft, der Wirtschaft und der Demokratie. Diesen Bürger sollten wir durchaus fördern und seine Ideale. Damit stehen wir noch ganz am Anfang, aber dazu kann ja jeder auch in seinem Feld das Seine dazu tun. Ganz wichtig ist dabei, dass wir wegkommen von dieser Links-Rechts-Spaltung, die das Bürgertum ja zerspaltet. Und dass wir die richtigen Begriffe finden, um zu begreifen, was notwendig ist. Nun, wie wird das möglich? Wie können wir den Bürger fördern? Wie können wir eine neue Vernunft, einen neuen Realitätssinn fördern? Viele von uns schreiben sich dafür ja die Finger wund. Wir halten Reden und werben dafür, aber machen wir uns nichts vor. Mit schönen Worten wird die Vernunft selten durchgesetzt, eher durch das Scheitern des Alten. Und das Scheitern der Entgrenzungen, der naiven Form der Globalisierung, der rückhaltlosen Form der Weltoffenheit, dies, meine Damen und Herren, glaube ich, erleben wir in diesen Tagen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass alles, was sich nicht selbst begrenzt, sich selbst zerstört. Das war bei Idealen ist das so, etwa beim Sozialismus, der sich rückhaltlos in der Gesellschaft ausweitete. Das musste sich irgendwann selbst zerstören, weil diese Selbstentgrenzung nun mal nicht der Endlichkeit der menschlichen Existenz gerecht werden kann. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Evolution die Geschichte nach anderen Gesetzen tickt, dass sie immer mit dem Faktum der Endlichkeit zu tun hat. Und die Rückkehr zu diesen Einsichten wird erzwungen werden durch die Selbstzerstörung des Entgrenzenden, der Entgrenzer. Die kulturellen Prägungen der Nationen sind auch nicht auszurotten. Man hat viel diesbezüglich versucht, aber letzten Endes nicht nur die Nationen, sondern auch die Regionen. Je mehr man sie zu vereinheitlichen sucht in globalen Regelungen, desto widerständiger werden sie auch. Und von daher wird man nicht nur an die Grenzen der Biologie, der Natur des Menschen, sondern auch an die Grenzen der Kultur immer stärker stoßen. Und schließlich fällt die Ignorierung der Selbstbehauptungsnotwendigkeiten zunehmend auch denjenigen, die sie propagieren, auf die Füße, wenn es enger wird, wenn es nicht mehr einfach jedes Problem durch Gelddrucken beseitigt werden kann, weil eben dies genau, das ist ja auch eine Form der Entgrenzung, die in der Inflation endet, früher oder später, auch das war leicht vorhersehbar, eine unendliche Schöpfung von Geldmengen kann natürlich nicht gut gehen, das sagt der gesunde Menschenverstand. Ökonomen sagen das, viele sagen das nicht, aber der gesunde Menschenverstand sagt, das kann nicht gut gehen. Und wenn das alles scheitert und alles uns auf die Füße fällt, dann, meine Damen und Herren, ist die Zeit gekommen für einen neuen Realismus, für eine neue Form der Selbstbehauptung. Wir können nur hoffen, dass sie nicht zu spät kommt. Für manche kommt sie schon zu spät. Aber ich denke, die Zeit für neuen Realismus ist jetzt gekommen und wir alle sollten denkend uns darauf vorbereiten, hier gute, mittlere Wege, realitätsoffene Wege einbringen zu können in den Diskurs, der jetzt beginnen muss. In dem Sinne freue ich mich jetzt auch auf den Diskurs mit Ihnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.